D-Radio Wissen. Update.
Das Ziel der Wissenschaft an dieser Stelle ist es, am Ende zu heilen. Wir wollen die großen Geißeln der Menschheit überwinden.
Das sagt der Wissenschaftler und CDU-Abgeordnete Stefan Albany. Eine der Geißeln ist die Krankheit Demenz. Schon jetzt sind viele Menschen daran erkrankt und es werden immer mehr. Aber damit es irgendwann einmal wirksame Medizin dagegen geben kann, muss die Arznei auch getestet werden. Und zwar an den Demenzkranken selbst. Das wird jetzt möglich. Warum und wie, klären wir jetzt im Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Der Bundestag hat heute nach langem Streit mit Wissenschaftlern und mit den Kirchen das Arzneimittelgesetz geändert. Und zwar ging es um den Teil, der die Regeln für Medikamententests festlegt. Die wurden geändert. Veronika von Borries aus unseren Wissensnachrichten. Worum geht's da genau?
Also der umstrittene Teil dieses Gesetzes, der handelt von Medikamententests an Patienten, die nicht in der Lage sind, ihre Zustimmung zu geben. Also zum Beispiel Kinder, aber auch geistig Behinderte, Koma-Patienten, Demenzkranke und so weiter.
Aber da gibt's ja schon Regelungen zu. Solche Tests werden ja inzwischen schon gemacht.
Ja, aber bis jetzt war es so, dass der Vormund dieser Menschen das entscheiden musste. Also zum Beispiel der Ehepartner oder die Eltern oder auch ein gesetzlicher Vormund. Aber so eine Entscheidung war überhaupt nur erlaubt, wenn die Ärzte davon ausgingen, dass der Wirkstoff oder die Therapie, die da getestet werden, dass die für den betroffenen Patienten auch was bringen.
Okay, und diese Regelung ändert sich jetzt. Wie denn genau?
Also der Bundestag hat beschlossen, dass in der Zukunft auch Tests an nicht zustimmungsfähigen Patienten erlaubt werden sollen, wenn die Ärzte davon ausgehen, dass der Wirkstoff den Patienten nicht mehr helfen kann, wohl aber anderen Patienten, die an der gleichen Krankheit leiden. Im Gesetz steht da das Wort Gruppennützigkeit und diese Regelung, die ist eben extrem umstritten.
Ach, das musst du jetzt nochmal genauer erklären. Es geht also um die Frage, soll an Patienten, die nicht mehr selbst entscheiden können, ob sie einen Test mitmachen wollen oder nicht, soll an denen Tests gemacht werden und zwar auch, wenn klar ist, dass das Ergebnis diesen Patienten gar nichts mehr bringt.
Genau, und das hat schon so ein bisschen was von Laborratten und das ist natürlich auch genau die Sorge, die die Kritiker haben. Die sagen, es macht Missbrauch möglich, denn bei so einem Medikamententest kann ja auch mal was schiefgehen, es gibt Nebenwirkungen und so weiter und über die kann man die Patienten nicht aufklären. So argumentiert zum Beispiel die Linkspolitikerin Katrin Vogler, sie ist ganz klar Gegnerin des neuen Gesetzes.
Die eigentliche Frage lautet doch, wollen wir wirklich, dass Arzneimittel in diesem Land an Menschen getestet werden, die nicht in der Lage sind, Wesen, Bedeutung und Tragweite der Studie zu erkennen und ihren Willen danach auszurichten. Und zwar auch dann, wenn sie selber keinen Nutzen davon haben.
Jetzt muss man aber dazu sagen, diese gruppennützigen Medikamententests, die darf man nur machen, wenn der Patient vorher seine schriftliche Zustimmung gegeben hat. Die größte Gruppe, die diese Regelung betrifft, sind Menschen mit Alzheimer oder anderen Demenzerkrankungen. So, und die müssen also, als sie noch gesund genug waren, ihre Zustimmung zu solchen Tests gegeben haben, schriftlich. Damit die Zustimmung gültig ist, müssen sie vorher noch von einem Arzt beraten worden sein. Und dann, wenn es um einen konkreten Test geht, muss ihr Betreuer oder Vormund auch noch seine Zustimmung geben. Und die kann er jederzeit zurückziehen.
Das klingt nach ganz vielen Regeln. Reichen die denn?
Die Kritiker sagen nein. Sie sehen zwei Probleme. Erstens kann kein Arzt wissen, welche Wirkstoffe mit welchen Nebenwirkungen und Risiken in der Zukunft getestet werden. Also kann er die Patienten auch nicht wirklich aufklären. So eine Zustimmung zu solchen gruppennützigen Tests ist also immer ein unkalkulierbares Risiko. Und das zweite Problem ist eher eine grundlegende Überlegung. Die wird immer wieder verwendet, wenn ethische Regeln verschoben werden. Das nennt man das Dammbruchargument. Davon spricht zum Beispiel die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Ulla Schmidt von der SPD.
Es geht darum, dass man eine Tür öffnen will, die wir nicht öffnen wollen, dass das hohe Schutzbedürfnis, dass Menschen, die nicht einwilligungsfähig sind, die nicht mehr selbst entscheiden können, ob sie teilnehmen und auch nicht mehr selbst entscheiden können, ob sie aus einer Studie aussteigen, dass wir bisher gesagt haben, diese Aufweichung des Schutzniveaus ist nur möglich, wenn auch ein eigener Nutzen erwartbar ist.
Soweit also die Kritiker und deren Argumente. Was sagen denn die Befürworter dazu?
Also die Befürworter, die argumentieren auch auf zwei Ebenen. Erstens sagen sie, Demenz und Alzheimer sind schreckliche Krankheiten, die jeden treffen können. Und es muss möglich sein, nach Heilungschancen zu suchen. Davon haben auch alle was. Davon ist der jetzige Gesundheitsminister Hermann Gröhe überzeugt.
Für uns steht der Wille des Patienten, der Patientin an allererster Stelle. Hier geht es um minimale Eingriffe. Hier geht es um eine beim Vollbesitz geistiger Kräfte getroffene Entscheidung. Ich glaube, es ist uns gelungen, strengsten Patientenschutz, Selbstbestimmung und Forschungsoffenheit in eine gute Kombination zu bringen.
Gröhe sagt, man muss eben gut aufpassen, dass kein Missbrauch passiert. Und zweitens muss es Menschen, die bei geistiger Gesundheit sind, aber auch erlaubt sein, Entscheidungen über ihre Zukunft zu treffen und dabei auch das Wohl anderer Menschen im Blick zu haben. Man kann Menschen nicht verbieten, altruistisch zu sein. Das ist das Argument des CDU-Politikers Stefan Albani.
Mir kommt es nicht darauf an, dass es mir hilft. Es ist auch völlig in Ordnung, wenn es den nächsten Generationen, meinen Kindern oder anderen hilft. Dafür stelle ich mich zur Verfügung. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ja, wir haben in Deutschland vor dem Hintergrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung. Wir haben in der Gegenwart und zu allen Zeiten eine Verantwortung, mit den Menschen, die unseres Schutzes bedürfen, verantwortungsvoll umzugehen. Aber wir haben auch die Verantwortung für die Gesundheit zukünftiger Generationen und dazu hilft diese Regelung explizit.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
So umstritten wie im Bundestag sind die neuen Möglichkeiten für Tests an Dementen auch im Netz. Veronika Harz twittert: Medikamente an Demenzkranken ausprobieren, die diesen gar nicht nützen, ist menschenverachtend. Anni Höckern schreibt: Wenn ich mich richtig an die Worte meines Vaters erinnere, hatten wir in Deutschland schon einmal eine Zeit, in der es den Pharmaunternehmen gestattet war, an geistig Kranken Versuche durchzuführen. Und Steve Schmidt 75 fragt: Gibt es dann auch bald wieder ein Euthanasiegesetz? Gnom findet bei tagesschau.de: Man sollte meinen, dieser Kompromiss wäre annehmbar, da Patienten ja bei gesundem Geisteszustand zugestimmt hatten. Trotzdem wird hier sehr fragwürdigen Forschungsmethoden Tür und Tor geöffnet. Es ist auch nicht abzusehen, ob die Patienten aktuell auch noch zustimmen würden, besonders wenn sich durch die Tests der Zustand dramatisch verschlechtern sollte. BioCreature meint: Für Betroffene, die vor ihrer Erkrankung ausdrücklich zustimmen, sei das Ganze vielleicht vertretbar. Er hat aber Bedenken, was die Umsetzung angeht. Er schreibt: Was passiert, wenn die Kontrollmechanismen nicht funktionieren? Wer kontrolliert den Arzt oder die Pfleger, wenn keiner mehr da ist, der für meine Interessen spricht? Also ein sehr zweischneidiges Schwert. Und Berliner Luft argumentiert: Medizinische Studien werden von in aller Regel bestens besetzten und verantwortungsvoll agierenden Ethikkommissionen abgesegnet oder auch nicht. Und zur Erinnerung: Die erste Herztransplantation erfolgte natürlich bei einem herzkranken Menschen. Ohne diesen Beginn gäbe es heute keine Herzchirurgie.
Was sonst noch wichtig war?
Die Bundesregierung will weiter mit Bundeswehrsoldaten in Afghanistan bleiben, auch nach dem schweren Angriff auf das deutsche Generalkonsulat. Vor dem Gebäude in Mazar-i-Sharif wurde ein LKW mit Sprengstoff in die Luft gesprengt. Mindestens 6 Menschen wurden getötet, mehr als 120 weitere verletzt, sowie dieser Mann, der in der Nähe des Konsulats einen Laden betreibt.
Das war eine wirklich große Explosion. Die Fenster meines Ladens barsten sofort und ich wurde durch die Scheiben verletzt. Der ganze Laden war voller Staub und Rauch. Es war beängstigend.
Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier zeigte sich bestürzt über das Ausmaß der Verwüstung. Er richtete einen Krisenstab ein. In einem ersten Statement bedankte sich Steinmeier für die schnelle Hilfe der Einsatzkräfte vor Ort.
Danken möchte ich ganz besonders den afghanischen Sicherheitskräften und den Einsatzkräften von Resolute Support, die schnell zur Hilfe geeilt sind und den Angriff mit großem Mut, hoher Professionalität und dem Einsatz eigenen Lebens erfolgreich zurückgeschlagen haben.
Die radikal-islamischen Taliban haben sich zu dem Anschlag bekannt. Sie sprechen von Vergeltung für einen amerikanischen Angriff in der Nachbarprovinz Kunduz. Dabei waren letzte Woche mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Laut Taliban trägt die Bundeswehr mit ihren Informationen zu solchen Luftschlägen bei. Aufatmen im Umweltministerium. Nach langem Hin und Her hat sich die Bundesregierung doch noch auf einen Klimaschutzplan geeinigt. Die Einzelheiten sind unklar. Die Deutsche Presseagentur hat nach eigenen Aussagen Einblick in den Text. Danach soll die Industrie bis 2030 etwa 10 Millionen Tonnen Kohlendioxid weniger sparen als bisher geplant. Zum Ausgleich sollen andere Bereiche deutlich weniger ausstoßen. Nach der Einigung muss Umweltministerin Barbara Hendricks doch nicht mit leeren Händen zum Klimagipfel in Marokko fliegen. Der Plan ist Teil des Weltklimaabkommens. Jedes Land, das den Vertrag unterschrieben hat, ist verpflichtet, seine eigenen Ziele vorzulegen. Hauptziel ist, die weltweite Klimaerwärmung unter 2 Grad zu halten. In der Türkei geht die Führung weiter gegen angebliche Terroristen und Unterstützer des Putschversuchs vom Juli vor. Der Herausgeber der türkischen Oppositionszeitung Cumhuriyet ist heute in Istanbul festgenommen worden, und zwar am Flughafen, nachdem er aus Deutschland angereist war. Außerdem wurden in der Türkei 370 Vereine wegen Terrorverdachts vorübergehend geschlossen. Den meisten wird eine Verbindung zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vorgeworfen oder dass sie Kontakt zu der Bewegung von Prediger Fethullah Gülen hat. Die türkische Regierung vermutet, dass Gülen hinter dem Umsturz vom 15. Juli steckt.
Halleluja, Halleluja.
Songs wie Halleluja, Suzanne oder So Long Marian haben Leonard Cohen weltberühmt gemacht. Jetzt ist der kanadische Künstler im Alter von 82 Jahren gestorben. Er hatte seinen Durchbruch in den 60er Jahren in New York. Dort lebte er im legendären Chelsea Hotel und hat mit Bob Dylan, Joni Mitchell und Janis Joplin zusammengearbeitet.
Was noch wichtig wird:
Die Große Koalition sucht weiter nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin für Bundespräsident Joachim Gauck. Nachdem heute der nächste Gesprächstermin geplatzt ist, weil SPD-Chef Sigmar Gabriel krank wurde, wollen die Spitzen von CDU, CSU und SPD am Sonntag versuchen, sich auf einen Kandidaten zu einigen. Heute stehen die nächsten Qualifikationsspiele für die Fußball-WM 2018 an. Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie gegen San Marino. Eine zweite Partie wird spannend, denn kurz nach der Wahl von Donald Trump zum neuen Präsidenten in den USA muss das Team von Trainer Jürgen Klinsmann gegen Mexiko ran. Also ausgerechnet gegen das Land, von dem Trump behauptet, es sei die Heimat von Vergewaltigern und Kriminellen. Einschätzungen dazu von unserem Korrespondenten Heiko Olderb.
Also generell muss man sagen, dass ein Duell zwischen den USA und Mexiko immer ein besonderes Spiel ist. Das sind hier die Schwergewichte im CONCACAF-Verband. Beides sind Erzrivalen. Da gibt es immer viel Hype und Hysterie. Beim Fernsehsender ESPN, da hieß es, dass es zumindest einige Bedenken gäbe. Womöglich könnten da Emotionen vom Wahlergebnis auf das Spielfeld übertragen werden. Aber gestern hatten dann die American Outlaws, das ist der harte, organisierte Kern der US-Fans, wie immer vor Länderspielen zu einer großen Party geladen in Columbus. Und da waren auch zahlreiche mexikanische Fans dabei. Man hat zusammen bei Bier und Burger gefeiert und jede Menge Spaß gehabt.
Und noch ein WM-Qualifikationsspiel ist emotional stark aufgeladen. Fast genau ein Jahr nach der Pariser Terrornacht vom 13. November treffen die französischen Nationalspieler heute im Stade de France auf Schweden.
Und sonst in der Welt?
Seit 2 Jahren können auch ultraorthodoxe Juden in Israel zum Wehrdienst einberufen werden. Jetzt will das Bildungsministerium vermehrt unter religiösen Frauen Werbung für die Armee machen. Das sagen zumindest die Rabbiner im Land. Sie berufen sich auf angebliche Pläne des Bildungsministeriums, Organisationen zu fördern, die religiöse Militäranwärterinnen unterstützen. In einer Petition fordern sie das Bildungsministerium auf, sich an die Werte des israelischen Oberrabbinats zu halten. Die stehen ihrer Meinung nach im Widerspruch dazu, religiöse Frauen in die Armee einzuziehen. Sie sollten eher dazu ermutigt werden, einen Ersatzdienst zu leisten. Ministeriumsvertreter sagen, dass sie nicht gezielt um religiöse Schulabgängerinnen werben. Im Meeresgebiet südlich der Philippinen kommt es vermehrt zu Überfällen. Jetzt haben Bewaffnete dort den Kapitän und die 5-köpfige Besatzung eines vietnamesischen Frachtschiffes entführt. Ein Militärsprecher sagte, die Entführer konnten in einem Schnellboot entkommen. Vergangene Woche wurde in dem Gebiet eine deutsche Seglerin von Kämpfern der Terrorgruppe Abu Sayyaf getötet. Ihr Mann wurde entführt. Am Wochenende sollen auch 2 indonesische Seeleute verschleppt worden sein. Abu Sayyaf will im Süden der Philippinen einen islamischen Gottesstaat errichten und finanziert sich unter anderem durch das Erpressen von Lösegeldern. Die Philippinen und Malaysia wollen jetzt im Kampf gegen die Kidnapper enger zusammenarbeiten. Rohstoffe sind auf der Erde hart umkämpft und dieser Kampf weitet sich langsam auf den Weltraum aus. Luxemburg hat als erstes europäisches Land ein Gesetz erarbeitet, das Unternehmen Rechtssicherheit gibt, die im All Bodenschätze abbauen. Die luxemburgische Initiative will auf erdnahen Himmelskörpern Metalle und Mineralien, aber auch Wasser gewinnen. Die Stoffe sollen vor allem direkt im All für die Raumfahrt genutzt werden, also zum Beispiel als Treibstoff. Besonders die USA und China engagieren sich im Asteroidenbergbau, auch Space Mining genannt. Nach Ansicht von Experten stecken Unsummen im Gestein im All. Asteroiden zum Beispiel haben eine sehr hohe Konzentration von Edelmetallen wie Platin und seltenen Erden. Juristisch ist der Bergbau im Weltraum unbekanntes Terrain. Im Weltraumvertrag der UNO von 1967 steht, dass sich kein Land die Rechte an Himmelskörpern sichern darf, dass aber die zivile Nutzung und Erforschung erlaubt sind. Valentinstag kann manchmal ganz schön nervig sein, vor allem für Singles. Die können aber heute feiern, zumindest in China. Dort ist heute Singles Day. Das Datum wurde gewählt, weil der 11.11. aus vier Einsen besteht. Besonders die Wirtschaft profitiert vom Singles Day und pusht ihn dementsprechend. Viele Online-Shops bieten ihre Waren zur Hälfte an. Inzwischen ist der Tag deshalb zum Online-Shopping-Event des Jahres geworden. Der chinesische Netzhändler Alibaba konnte heute einen neuen Rekord vermelden. Allein in den ersten 5 Minuten des Tages gingen Online-Bestellungen von mehr als $1 Milliarde ein. In China gibt es ziemlich viele Singles, vor allem Männer. Grund ist die jahrzehntelange Ein-Kind-Politik der chinesischen Führung, unter der viele Mädchen abgetrieben wurden.
Wetter. Im Norden und Osten geht der Tag trocken zu Ende, sonst hält sich der Regen. Am Wochenende wird es dafür überall freundlicher. Sonne und Wolken im Wechsel bei Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.